Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und aus dem Grunde ist nicht diese Purpose-Idee nicht nur übergriffig, sondern man ist gut beraten, wenn man den Menschen ihre persönliche Sinngebung nicht zu sehr verengt, wie zum Beispiel auf das Thema Geld oder Incentives und so weiter. Ganz entscheidend ist natürlich dabei, wir sollten die Menschen nicht für ihre Konformität ehren, sondern für ihre Initiative. Das, was da rauskommt, ist einfach hanebüchend. Das ist katastrophal. Damit kann man nichts machen. Und selbst wenn ich eine die teuerste Bezahlversion nehme, ist das, was da rauskommt, hat das mit dem, was ich hoffte, ausdrücken zu können, nichts mehr zu tun. Das beruhigt mich Stand heute. Und wenn nur ein einziger Mensch unter Ceteris Paribus-Bedingungen anders handeln kann als andere, reicht das für Freiheit und Selbstverantwortung völlig aus.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um die Frage, was ist das Prinzip Eigenverantwortung? Mein heutiger Gast braucht in der deutschsprachigen Managementwelt eigentlich keine große Vorstellung. Und deshalb mache ich sie auch kurz. Reinhard K. Sprenger darf ich heute meinen Gast nennen. Das ist keine Jubiläumsfolge, ich habe es einfach so irgendwie hinbekommen. Er ist da, ich freue mich riesig. Vielen Dank auch nochmal an Julian Kowski vom Good Work Podcast, die ihn auch zu Gast haben durfte. Sonst hätte ich mich nie getraut, ihn zu fragen und anzusprechen. Ich habe es mich jetzt getraut und bin sehr froh und glücklich drüber. Reinhard K. Sprenger gilt seit Jahrzehnten als der profilierteste Managementberater Deutschlands. Geboren 1953 in Essen, lebt er heute zwischen der Schweiz und New Mexico, was vielleicht schon etwas über seinen Blick auf Dinge sagt. Weit, unabhängig und ungern in einer einzigen Schublade. Zu seinen Kunden zählen internationale Konzerne und nahezu alle DAX-Unternehmen. Aber was ihn von vielen Beratern unterscheidet, ist, dass er auch schreibt. Und zwar so, dass man die Bücher nicht weglegen kann. Jedes davon wurde zu einem Bestseller, sie liegen in zahlreichen Sprachen vor. Heute sprechen wir über eines seiner Grundlagenwerke, das Prinzip Selbstverantwortung. Es ist gerade erschienen in der 14. erweiterten Auflage. Ein Buch, das vor über 30 Jahren geschrieben wurde und heute aktueller klingt als je zuvor. Warum das so ist, werden wir gleich herausfinden. Lieber Herr Dr. Sprenger, herzlich willkommen beim Paperwings Podcast.
Ich grüße Sie auch.
Herr Dr. Sprenger, ich habe so eine sehr weitläufige Frage am Anfang, aber was mich da interessiert, ist immer, was ist eigentlich die Person, die zu Gast ist? Wie ist die der Mensch geworden, der sie heute ist? Also ein wenig konkreter, wie wird man zu einem der profiliertesten Managementberater Deutschlands?
Das wüsste ich auch gerne. Also wenn ich mit Menschen, insbesondere jüngeren Menschen, darüber spreche, dann würde ich erstmal grundsätzlich sagen, dass, was wem immer wir unter Erfolg verstehen, wir den nicht vollständig in unserer Hand haben. Das heißt, Erfolg ist Leistung plus Glück. Das heißt, es ist auch etwas dabei, was wir nicht im Griff haben. Etwas, was für uns nicht erreichbar ist. Und ohne glückliche Zufälle wäre ich sicherlich nicht so erfolgreich geworden, wie ich es werden durfte. In meinem Fall war das ein Erleben sehr früh, als ich bei der 3M einstieg, nach den vielen Studien, die ich ja fast 20 Semester machen durfte, als Arbeiterjunge aus dem Ruhrgebiet, damals noch eher ungewöhnlich. Als ich dann zu 3M kam und dann sah, was unter dem Thema Motivation dort so abgefackelt wurde, in mir der heilige Zorn aufstieg. Und ich einfach aus diesem Zorn heraus, wie dort auf Menschen geschaut wurde und wie mit Menschen umgegangen wurde, ich dann zunächst einmal ein Buch geschrieben habe, wo ich mir diesen ganzen Zorn vom Leib geschrieben habe. Das war Mythos Motivation, wo es ja im Wesentlichen darum geht, deutlich zu machen, welch desaströse Wirkung Bonussysteme, Incentives, Manipulationsinstrumente jeder Art auf unseren Eigenwert, auf unser Selbstwertgefühl haben. Und das war sicherlich ein glücklicher Augenblick, weil als ich das Buch veröffentlichte, kriegte ich ganz viele Resonanzen nach dem Motto, denke ich schon lange, habe ich nur nicht so geschrieben und sie haben es jetzt getan. Und das war sicherlich ein glücklicher Moment, aus dem sich heraus vieles erklärt. Noch einmal, um auf das Grundsätzliche zu sprechen zu kommen. Ich glaube, man hat vieles im Leben nicht in der Hand, aber man muss eben bereit sein, wenn Fortuna jemanden anlächelt.
Sehr schön. Da würde mich fast auch interessieren, 3M, ich hatte das Glück und Privileg, als ich in Boston studiert habe, auch mal zu 3M zu gehen. Die haben da so ein Idea Lab gehabt, Design Thinking. Ich fand das total inspirierend. Und was ich mich aber frage, wenn das jetzt schon so ein paar Jahrzehnte her ist, gab es da für Sie in der Kultur einen großen Unterschied, dass Sie sagen, okay, die Amerikaner in Anführungsstrichen ticken zum Thema Motivation ganz anders als die Deutschen. Gab es da so einen Culture Clash?
In vielfacher Hinsicht ja. Es war wohl so, dass wenn ich meine Gedanken zum Thema Motivation äußerte, in diesem, ich sag mal, deutsch-amerikanischen Kontext, bekam ich von den Amerikanern häufig so die Antwort, oh, probably this is part of the German disease. Ja, also die Idee, dass Menschen auch eigenmotiviert etwas machen wollen, ist vielleicht vorhanden, wird aber überlagert durch den Wunsch, Menschen in eine bestimmte Richtung zu steuern. Und letztlich ging es dann schon darum, dass dass vor dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte man den Menschen wohl nur ein geringes Maß an Selbstkontrolle und Eigenmotivation zutraute, während ich vor dem Hintergrund meiner europäischen respektive deutschen Tradition doch ein viel, viel größeres Vertrauen in die Qualitätsbewusstsein deutscher Arbeitnehmer hatte. Und das war sicherlich eine kulturelle Brücke, die ich erstmal bilden musste, um überhaupt Gehör zu finden.
Das finde ich total spannend. Also auch diese Brücke zu dem Buch, wovon wir gleich sprechen wollen, also einmal Motivation zum Thema Selbstverantwortung. Ich hatte letzte Woche einen Workshop, ging es um Feedback und da habe ich gesagt, dass ich nicht viel von diesem Management bei Objectives halte oder genau wie Sie gesagt haben, diese Incentivierungssysteme, dass man diese zusätzlichen monetären Boni immer zusetzt, weil meiner Meinung nach das den Fokus zu schmal macht und Gerhard Roth, der leider verstorbene Neurowissenschaftler, hat ja gesagt, okay, es ist ja auch messbar, dass die Motivation nachlässt an rein über die Jahre, wenn ich rein fiskalisch motiviere. Was würden Sie sagen, wie sollten Unternehmen das Thema trotzdem handeln, wenn es um extrinsische Motivation geht, um Geldanreize?
Ich glaube, dass ich arbeite ja sehr gerne mit der positiven Kraft des negativen Denkens. Ich glaube, ich kann sehr häufig große Erfolge nicht dadurch erzielen, dass ich etwas tue, sondern dass ich etwas wegnehme, also etwas lasse. Im Management kommt ja immer nur wieder was hinzu. Ja, immer wird was hinzugefügt. Und kaum jemand kommt auf die Idee, dass man vielleicht, wenn man etwas wegnimmt, eine viel größere Wirkungsmacht erzeugen kann. Und deshalb bin ich nach wie vor überzeugt, dass ich glaube, der erste Schritt muss sein, jene Motivierungskrücken wegzunehmen, die es verhindern, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, selbstverantwortlich, selbstgesteuert, selbstbestimmt, mit einem starken Impuls der Selbstwirksamkeit die Dinge zu machen, die sie machen wollen, beziehungsweise die Talente leben, die sie leben können. Sodass also das Wegnehmen dieser Incentives und Bonussysteme, glaube ich, ein allererster und wichtiger Schritt ist. Was nicht heißt, dass wir nicht auch beeinflusst sind durch extrinsische Faktoren. Aber wenn ich einen nennen darf, der meiner Erfahrung nach jetzt über 45 Jahre lang eigentlich völlig unbestritten sein müsste, ist, ich glaube, wenn Menschen das Gefühl haben, dass es auf sie ankommt, dann sind sie zu großen Leistungen in der Lage. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale extrinsische Aspekt, unabhängig davon, von den vielen intrinsischen Faktoren, über die wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden.
Genau, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, also es gibt ja immer diese große Purpose-Diskussion, das heißt, was ist das ganz Hohe, was ist das Ziel, was die Vision, wo soll es hingehen? Und wenn ich das aber runterbreche auf das Individuum, was zahlt das Individuum auf diesen Purpose, auf dieses hohe Ziel ein, dann ist die Identifikation und damit die Identifikation mit der Arbeit höher. Habe ich Sie da so richtig verstanden?
Nein, da haben Sie mich also richtig verstehen. Und verstehen gibt es ja nicht. Sondern Sie haben so verstanden, wie Sie es verstanden haben. Ich würde noch mal versuchen, das deutlich zu machen, was ich meine. Dieses Gefühl, es kommt auf mich an. Ich bin hier als Individuum nicht ersetzbar. Natürlich bin ich irgendwie funktional ersetzbar, aber als Person in meinen Besonderheiten natürlich nicht. Das ist unabhängig von jeder Sinnoktroyierung von außen. Diese Purpose-Idee, dieses Purpose-Geraune ist für mich nicht nur erkenntnistheoretisch, wenn Sie so wollen, unsäglich, sondern es ist auch totalitär. Wenn Sie sich das mal grundsätzlich anschauen, heißt ja auch immer Sinngebung und nicht Sinnnehmung. Man kann, der gerade kürzlich verstorbene Jürgen Habermas hat das ja auf die wunderbare Formel gebracht, es gibt keine administrative Erzeugung von Sinn. Also man kann Sinn nicht gewissermaßen aus dem Regal rausnehmen, sondern Regal ist Eigenaktivität des Individuums. Und aus dem Grunde ist nicht diese Purpose-Idee nicht nur übergriffig, sondern man ist gut beraten, wenn man den Menschen ihre persönliche Sinngebung nicht zu sehr verengt, wie zum Beispiel auf das Thema Geld oder Incentives und so weiter, sondern jedem Menschen die Möglichkeit lässt, seine individuelle Sinngebung zu leben, die ja sehr, sehr stark häufig auch an Begabung, Talente und so weiter gebunden ist. In diesem Sinne würde ich gern verstanden werden.
Okay, super, dann nehme ich das so mit. Sie beschreiben in Ihrem neuen Vorwort, dass der selbstverantwortliche Mensch gesellschaftlich auf dem Rückzug ist. Ist Selbstverantwortung für viele Menschen heute schlicht zu anstrengend oder haben Unternehmen und Politik aktiv dazu beigetragen, sie abzutrainieren?
Das in Ihrer Aussage ist alles richtig, außer das Oder. Das heißt, man muss das multikausal erklären. Ich glaube, dass wir mit dem steigenden oder insbesondere mit der Zeit nach dem Weltkrieg immer mehr wohlfahrtsstaatlich so umerzogen wurden, dass wir diese Idee des ich muss es selbst, mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, ich muss selbst etwas bewegen, ich darf nicht nur nehmen, sondern muss auch etwas geben, dass das immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Und da spielen natürlich auch zum Beispiel auch Aspekte wie unsere demokratische Verfasstheit eine Riesenrolle. Das heißt, wer heute Wahlen gewinnen will, der offeriert den Menschen Geschenke und erinnert nicht die Menschen daran, das kann man ja gegenwärtig sehen am Niedergang der FDP, dass Selbstverantwortung vielleicht auch ein Element menschlicher Würde ist. Das spielt sicherlich eine ganz, ganz große Rolle. Hinzu kommen Aspekte, die eher gegenwärtiger Natur, also sehr aktueller Natur sind. Niemand hatte Putin auf dem Plan, niemand hatte Covid auf dem Plan. Und seitdem ist diese nehmende Geste immer stärker in den Vordergrund gerückt. Und insofern glaube ich, dass wir dort in den strukturellen Bedingtheiten unseres Lebens und der Gesellschaft sicherlich eine wesentliche Quelle dessen finden, was ich als Rückzug aus der Selbstverantwortung nenne. Wenn ich mir aber zum Beispiel die Kindererziehung angucke, da kann man auch sehr, sehr viele Beispiele nehmen, wo also eigentlich Kinder nur noch sehr, sehr abgepufferte Erfahrungen machen können, wo versuchen zum Beispiel viele Eltern, jedes Leid, jede Schwierigkeit von den Kindern fernzuhalten, was sicherlich nicht auch auf ihre Resilienz, auf ihre Widerstandsfähigkeit einzahlt. Also es ist ein breites, breites Bild, das wir gegenwärtig haben. Wenn man es mal einen Punkt bringt, wenn man heute Menschen sagt, du, wenn du eine helfende Hand suchst, findest du sie immer am Ende deiner Arme, kriegt man dafür in Deutschland gelb.
Ja. Sehr schön. Ich habe heute auch gerade einen Post gesehen auf Facebook. Ich weiß nicht mehr, was der von wem es war, aber da sah man quasi ganz viele Traktoren aufgereiht und darunter den Spruch, ich sehe sie jetzt nicht demonstrieren vor den Mineralölkonzernen, sondern man sieht sie immer nur vor der Politik demonstrieren. Das heißt, da ist die Kritik immer an dem Staat, dann darf der Staat geben, aber an bestimmte andere Mechanismen glaubt man nicht. Und ja. Hat mich nur so ein bisschen dran erinnert, dass dieses Nehmende, dieses der Staat muss sich um alles kümmern, dass das eine sehr starke Rolle inzwischen spielt und dass der Staat eingreifen muss.
Eine immense Rolle. Da muss ich ja sehr, sehr klar machen, unser Sozialstaat ist eine Stütze unserer Gesellschaft, aber es ist nicht der Wesenskern. Und der Wesenskern muss zunächst einmal sein, für die äußere und innere Sicherheit zu sorgen. Und wenn das zugunsten sozialstaatlicher Unterstützungen vollkommen geschreddert wird, wie das in den letzten Jahrzehnten ja der Fall ist, dann sehe ich noch mehr als nur einen Mentalitätsniedergang in Deutschland, sondern da drohen für mich geradezu physisch wahrnehmbare Wirkungen.
Ja, im Prinzip die erlernte Hilflosigkeit ist das, was wir quasi mit den Menschen in dem System machen. Sie sprechen ja auch von dem Begriff, oder meiner Meinung nach trifft das sehr gut den Nerv, der Begriff der organisierten Unverantwortlichkeit. Woran erkennt eine Führungskraft, ob ihr eigenes Unternehmen bereits in dieses Muster geraten ist?
Wir haben im Grunde für bestimmte Verhaltensweisen immer zwei Quellen. Das einmal ist das Individuum, das ist der, wenn Sie wollen, der personenzentrische Ansatz. Und wir haben den institutionellen, den systemischen Ansatz. Und man muss sich klar machen, dass jede Institution, die ich im Unternehmen einbaue, also beispielsweise Führungsinstrumente, Checklisten, Monitore, Anreizsysteme, aber auch jede Führungskraft ist eine Institution, alle diese Institutionen eine angebotsinduzierte Nachfrage erzeugen. Das heißt, eine Nachfrage wird erzeugt, nicht weil sie da ist, sondern weil das Angebot schon da ist, dass dann Menschen gern genutzt werden. Und im Grunde kann man ein ganz, ganz breites Bild sich anschauen, der gleichsam universal für und Vorsorge auch durch das Unternehmen. Aber jede Führungskraft kann auch sich selbst mal den Spiegel auf sich selbst drehen und fragen, was tue ich eigentlich dazu, dass Menschen beispielsweise bei jedem Problem angerannt kommen und erstmal nach Hilfe fragen, Unterstützung fragen und so weiter. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass man sehr gut beraten ist, diesbezüglich bei sich selbst anzufangen und zu fragen, was tue ich dazu, dass Menschen in einem höheren Maße oder in einem minderen Maße selbstverantwortlich denken und handeln. Und ganz entscheidend ist natürlich dabei, wir sollten die Menschen nicht für ihre Konformität ehren, sondern für ihre Initiative.
Ja, stark. Ja, mir fällt da auch gerade ein, ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer eines Pharmaunternehmens und da ging es gerade um einige Mitarbeiter, die jetzt quasi durch den Iran-Krieg an der Straße von Hormuz beispielsweise in Dubai feststecken und quasi ja einfach eine Freistellung vom Unternehmen wollen, aber nicht Urlaub. Das heißt, diese Anspruchshaltung des Mitarbeitenden, nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber dem Unternehmen, was alles irgendwie liefern muss und möglich machen muss, ist schon, ja, ich finde, eine sehr verwöhnte Anspruchshaltung eines Mitarbeiters, dass man dann keinen Urlaub nimmt, sondern dass das Unternehmen irgendwie dafür gerade stehen muss, dass jemand nicht aus seinem Urlaub zurückkommt, auch wenn, ich sag mal, höhere Gewalt eintrifft. Und ich glaube, da haben wir, jetzt kommt was Böses, ich bin sehr viel bei der Bundeswehr als Führungskräftetrainer und da darf man das sagen, wir sind Führer, Ausbilder und Erzieher. Und ich glaube, das würde man im zivilen Kontext so nicht sagen, Ausbilder und Erzieher, aber ich glaube, das gehört quasi auch zur Führungskraft hinzu, dass man auch so klar diese Grenzen aufzeigt, wo sind eigentlich die Verantwortlichkeit des Unternehmens und auch hier wieder beim Individuum. Sehen Sie da quasi auch einen Wandel über die Jahrzehnte?
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass wir uns, wie ich ja schon angedeutet hatte, immer stärker von dem Bild des mündigen, erwachsenen Menschen entfernt haben und uns immer mehr zu einem unmündigen Menschen, also einen Menschen vorstellen, der gelenkt werden muss, den man versorgen muss, der im Grunde gar nicht weiß, was ein gutes Leben für ihn ist, uns immer mehr in dieses Bild hineingearbeitet haben. Und viele Menschen, und das ist nochmal, oder viele Institutionen, aus diesem Wandel des Menschenbildes ihre Vorteile ziehen, ihre Existenzberechtigung ziehen. Und dieser Aspekt, den darf man nicht unterschätzen. Man kann natürlich das Individuum als solches anklagen, was man auch tun kann und tun muss. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch jene Institutionen anschauen, die Menschen dazu einladen. Und bezogen auf das Beispiel, das sie genannt hat, kann ich nur immer wieder sagen, it takes two to tango. Einer, der das will, und der andere, der das zulässt.
Eine spannende, ja, ich will auch sagen, disruptive Entwicklung, die wir gerade erleben, ist ja die künstliche Intelligenz. Also ich gucke jeden Abend auf YouTube so aktuelle Fortschritte, was die KI kann, jetzt KI-Agenten. Welche Rolle sehen Sie in der KI? Inwiefern ist das ein Verstärker institutioneller Zwänge? Und was hat das konkret für Auswirkungen auch auf die Selbstverantwortung der Mitarbeiter, wenn ich die KI ins Unternehmen hole?
Ich bin nicht sicher, ob ich meine Kompetenz nicht überdehne, wenn ich dazu etwas Substanzielles sagen würde, weil diese Entwicklung sich dermaßen überschlägt, dass ich manchmal meine, den Überblick zu verlieren oder vielleicht den noch nie hatte. Das, was ich beobachten kann, ist, dass wir insgesamt den Eindruck habe, wir sind wie das Kaninchen vor der Schlange und gucken uns gewissermaßen da das Böse an, was da kommt. Und es mag auch sein, dass ein paar Aspekte dessen, was ich unter KI verstehe, dazu führe, dass Menschen nicht mehr selbst denken, sondern das Denken oder große Teile dessen, was sie für Denken halten, an jene sogenannte künstliche Intelligenz abtreten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, oder vorsichtiger formuliert, ich hoffe noch, Stand heute, dass die wirklich kreativen Prozesse, das wirklich Genuine, das, was ein Andersmachen ermöglicht, dass das etwas ist, was vom Menschen kommen wird. Und vielleicht auf absehbare Zeit auch noch vom Menschen kommen wird. Sodass also jene am Markt einen Unterscheidungsmerkmal haben, die genau das tun und nicht beispielsweise sich in diese oder von diesen Systemen abhängig machen. Ich will ein Beispiel nennen, wenn Sie erlauben. Ich schreibe gerade kein Sachbuch, sondern ich erfülle mir gerade einen Lebenstraum. Ich schreibe einen Roman. Und in diesem Roman werde ich natürlich viele der Gedanken einfließen lassen, die mein Arbeitsleben auch beeinflusst haben. Aber wenn man einen Roman schreibt und noch tastet, ist die Verführung groß. Ach, gib diesen Text doch mal kurz ins ChatGPT oder ins Gemini oder sonst irgendwo rein und guck mal, was der damit macht. Das, was da rauskommt, ist einfach hanebüchend. Das ist katastrophal. Damit kann man nichts machen. Und selbst wenn ich eine die teuerste Bezahlversion nehme, ist das, was da rauskommt, hat das mit dem, was ich hoffte, ausdrücken zu können, nichts mehr zu tun. Das beruhigt mich Stand heute.
Das ist vielleicht auch eine Randbemerkung, wenn ich mich richtig vorbereitet habe. Ich weiß nicht, wie aktuell der Podcast war, da habe ich es mit dem Roman nämlich schon gelesen. Das finde ich total spannend, weil ich jetzt auch gerade an einem Roman dran sitze und kann das so ein bisschen nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Wobei ja im Schärfen von Längen bei mir sehr hilfreich war und Redundanzen und erklärerischem Stil. Da hat er mich schon sehr diszipliniert, die KI, und gleichzeitig Zusammenhänge, Bilder erzeugen, da ist sie nicht stark. Aber Sie haben auch schon 5 Rockalben rausgebracht, ist das richtig?
Ja. Ich habe früher mal, Anfang der 80er Jahre, hatte ich das große Glück, mit Tina Turner eine Europatournee machen zu dürfen, weil sie sich damals keine amerikanischen Musiker erlauben konnte und sie uns in Köln in EMI-Studios gesehen hatte. Und mit den damaligen Musikern, mit einigen von den damaligen Musikern bin ich heute noch zusammen und Wir spielen nach wie vor, machen nach wie vor Konzerte, gehen zum Teil treten wir auch für Unternehmen auf, bei deren Betriebsfesten. Und es sind ja sehr philosophisch, gedanklich, sprachlich mächtige Songs, die uns großen Spaß machen, ja.
Inwiefern, ich finde es immer spannend, dass, oder ich gebe Führungskräften auch gerne mit, dass sie nicht nur die reine Fachkompetenz und Sozialkompetenz ausbauen sollen, sondern auch so immer interdisziplinär agieren sollen. Also Ehrenamter, ganz andere Orte, ganz andere Bereiche. Inwiefern haben Sie zum Beispiel die Musik, inwiefern hat sie das zu einem besseren Managementberater gemacht? Oder ist es nur eine Ablenkung?
Nein. Also das geht natürlich. Also zunächst mal, das, Ihre Frage geht ja ins ganz, ganz Breite. Ich glaube, wer von nichts an eine Ahnung hat, außer vom Management, hat von nichts eine Ahnung. Also das muss man einfach deutlich sehen. Ich finde, gerade ich selbst, wenn ich das in aller Bescheidenheit so sagen darf, lebe im Wesentlichen aus den verschiedenen Töpfen, aus denen ich gewissermaßen schöpfen kann und die mir das Leben sozusagen geschenkt hat. Ich habe eben Philosophie studiert, Psychologie, Geschichte, Sportwissenschaft und BWL zu einem Zeitpunkt, wo noch vor Bologna, wo das noch alles möglich war. Und diese Breitwandigkeit der Perspektive erzeugt eine Souveränität, die ich glaube, die man nicht hat, wenn man zum Beispiel nur BWL gemacht hat. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich auch meinen Kindern versuche mitzugeben. Hört euch einen Theologen an, hört euch mal einen Biologen an. Also insofern unterstütze ich das, was Sie mit Ihren Führungskräften machen, da sehr. Was die Musik im Besonderen angeht, gibt es da natürlich, könnte man einen ganzen Podcast darüber machen. Also die Tatsache, dass wir in einer Band beispielsweise jeder etwas anderes macht, jeder etwas sehr Besonderes macht, aber nur als etwas Gemeinsames etwas darstellen können. Und wenn der eine seine spezifische Rolle nicht erfüllt, das Gemeinsame gar nicht existiert. Wir sind also gewissermaßen eine Kooperationsarena im stärksten Sinne. Und diese Kooperationsarena funktioniert nur dann, wenn man sein eigenes Instrument hervorragend und wie blind beherrscht und deshalb die Bereitschaft und die Fähigkeit hat, auf den anderen zu lauschen, hinzuhören, auf ihn zu reagieren und so etwas Gemeinsames entstehen zu lassen, was als Addition von Individuum so nicht entstehen könnte.
Sehr schönes Bild. Sie sprechen auch von drei Säulen der Selbstverantwortung. Wählen, wollen, antworten. Was verbirgt sich dahinter?
Das Wählen ist im Grunde die Quelle der Selbstmotivation, nämlich das Bewusstsein, dass wenn ich wirklich sehr, sehr sauber auf die Dinge schaue, die Situation, so wie sie jetzt ist, im Plus und im Minus, von mir so entschieden ist und dass ich sie auch jederzeit ändern könnte, wenn ich jeweils bereit wäre, den Preis zu zahlen, der zu zahlen wäre, den ich allerdings auch zahlen würde, wenn ich am Status quo festhalte. Also das Bewusstsein von Wahlfreiheit ist die einzig wahre, stabile Quelle von Selbstmotivation überhaupt. Also eine klare Situation, ja, die Situation, wie sie jetzt ist, von mir so entschieden. Natürlich immer im Rahmen dessen, was überhaupt wählbar ist. Ja, so, wir können nicht wählen, nicht geboren zu sein, wir können momentan noch nicht wählen, zu sterben und so weiter und so weiter. Das brauchen wir alles nicht zu vertiefen. Der zweite Punkt ist im Grunde etwas, was darauf aufbaut. Und das ist das Element des sich wirklich Entscheidens mit ganzem Herzen für das, was man tut. Also nicht auf das zu schauen, was fehlt, sondern auf das zu gucken, was da ist und das dann mit aller Entschiedenheit zu tun. In dem Bewusstsein, ich bekomme das vom Leben zurück, was ich in jedem Augenblick hineingebe. Und das ist dieses Commitment, leider ein mittlerweile sehr häufig missbrauchtes Wort, dieses Commitment, dass ich auch das Defizit sehe und dennoch Ja sage und einfach nicht dann Gefahr laufe, dass ich, wie das viele Menschen machen, aus der Wunsch oder aus der Vorstellung, dass es irgendwo ein besseres Leben geben könnte, dass ich mein wahres Leben dann verpasse. Der dritte Aspekt ist im Wesentlichen ein erkenntnistheoretischer Aspekt, nämlich auf einen Satz zusammengebracht, so wie du bist, so ist die Welt. Man kann es so sagen, dass wir als Menschen im Grunde die Realität nicht passiv abbilden, sondern aktiv gestalten und dass wir verantwortlich sind dafür, wie wir diese Welt gestalten durch unsere Wahrnehmungsprozesse. Und das ist dann auch ein leicht erkenntnistheoretischer Ansatz, der allerdings sehr weit verbreitet ist und von dem ich glaube, dass er einfach lebenspraktisch ist, nämlich für das, was ich erlebe, auch selbst die Verantwortung zu übernehmen und nicht mich zum Opfer von Umständen, nicht zum Opfer von Manipulationen oder sonst irgendwelchen Einflüssen zu machen. Etwas, was zum Beispiel ein Mann wie Viktor Frankl ja auch mit seinem Lebensweg selbst beleumundet hat.
Ja, also der Gründer der Logotherapie, können die Zuhörer noch gerne nochmal in die Folge mit seinem Enkel hier reinhören, mit Alexander Weseli, der so ein bisschen das Lebenswerk von Viktor Frankl auch nochmal ein bisschen gerettet hat oder Museum aufgebaut hat und ein total spannendes Buch natürlich auch und trotzdem Ja zum Leben sagen. Sie sind ja vor allem auch durch Ihr Buch Mythos Motivation bekannt. Was ist die wichtigste Schnittstelle zwischen den beiden Büchern und gibt es einen Punkt, in dem Sie heute anders denken als damals?
Die Schnittstelle ergab sich im Grunde aus dem für mein damaliges Erwarten unverhofften Erfolg von Mythos und Motivation. Das Buch wurde dann ja plötzlich ausgesprochen populär, wurde rumgereicht. Endlich sagt mal einer das, was wir schon immer fühlen. Aber er sagt es vor allen Dingen negativ. Das heißt, er sagt, was nicht funktioniert, während das, was denn zu diesem Thema eigentlich zu tun wäre, zu machen wäre, dass das werde ein bisschen unterbelichtet. Und das hat eigentlich dann den Impuls gegeben, das Prinzip Selbstverantwortung zu schreiben und gewissermaßen nochmal deutlich zu machen, was denn statt der Fremdsteuerung, statt Kontrolle und Energie von außen zu setzen wäre. Und zwar sowohl, was das Individuum angeht, nämlich was heißt Selbstverantwortung des Individuums, wie auch für Führungskräfte, was kann ich tun, um zur Selbstverantwortung des Mitarbeiters beizutragen. Zumindest die Bedingungen der Möglichkeit von Selbstverantwortung nicht zu verschlechtern. Das ist gewissermaßen die Schnittstelle. Was ich heute vielleicht ein bisschen stärker betonen würde, wäre lediglich der Aspekt der Unverfügbarkeit. Ich bin damals sehr, sehr stark in Richtung galoppiert, pack dein Schicksal an und mach was draus. Und ich glaube auch, das war das der Impuls, der viele Menschen sehr bewegt hat. Also nicht in die Passivität zu gehen, sondern aktiv zu machen. Ich bekomme bis heute noch mindestens einmal in der Woche ein E-Mail von Menschen, die mir sagen, das hat mir unendlich geholfen und ich habe daraufhin das gemacht und so weiter. Das kam ja später dann nochmal als lebensphilosophisches Buch hinzu, Die Entscheidung liegt bei dir, was sich ja ein allgemeineres Publikum wendete. Aber der Aspekt des Unverfügbaren, den würde ich heute fairerweise noch etwas deutlicher benennen, als ich das damals tat.
Sie schreiben, es sei unmöglich, Verantwortung zu übertragen oder Mitarbeiter zu ermächtigen. Das klingt Ja. Konterintuitiv. Was meinen Sie damit konkret?
Kann ich den anderen Menschen nicht motivieren, wenn er sich nicht motivieren lässt, wenn er beispielsweise dort nicht sich antriggern lässt, wenn ihm das eigentlich gar nicht gefällt, was er da macht und so weiter. Das heißt, man kann im Grunde nur darauf hoffen, dass Menschen unter bestimmten Bedingungen eigeninitiativ werden, unternehmerisch tätig werden. Und es ist ja faszinierend zu sehen, dass das auch häufig zu beobachten ist. Eines der fundamentalsten Erfahrungen, die ich damals bei der 3M gemacht hatte, war, das war allerdings ein kleineres Teil der 3M, dort kannte ich die Menschen sehr gut und ich wusste, dass diese Mitarbeiter in ihrem Privatleben Häuser bauten, anderen Menschen beim Häuserbau halfen, Familien organisierten, Freundeskreise organisierten, für sich und ihre Kinder einigermaßen zukunftsfähige Entscheidungen fällten. Also im Grunde ein sehr, sehr selbstverantwortliches Leben lebten. Aber in dem Augenblick, wo sie durch die Pforten des Unternehmens gingen, sich in himmelschreiender Weise sich selbst entmündigten und gewissermaßen ihr Selbstdenken, ihr Selbstmachen beim Pförtner abgaben und dann so eine Haltung entwickelten, so Chef, jetzt sag du mir mal, was ich hier machen soll. Und jetzt war die Reaktion der Organisation, des Unternehmens war mehr eine personenzentrische und hat gesagt, was können wir denn tun, um die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Selbstverantwortung, die sie im Privatleben ja leben, auch sozusagen im Unternehmen, im Job leben. Also schrauben wir den Leuten rum oder halten ihnen die Möhre vor die Nase oder geben einen Tritt in den Hintern. Niemand hat zu dem damaligen Zeitpunkt gefragt, welche Institutionen rufen den Leuten denn entgegen, explizit oder implizit, leg dich in, hör auf zu denken, gib alle Verantwortung ab. Diese Perspektive gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Die würde ich auch heute, und die habe ich dann in späteren Büchern ja viel, viel stärker gebracht. Mhm.
Ich mache gerade für ein Pharmaunternehmen halt eine ganze Reihe an Feedback-Workshops, weil man gemerkt hat, okay, irgendwie ist der Austausch der Informationen von unten nach oben und oben nach unten nicht so, wie es eine Unternehmensumfrage, also nicht so gut und nicht so wünschenswert, wie sich das eine Unternehmensumfrage dann gezeigt hat. Sie sind skeptisch gegenüber Kritik als Führungsinstrument. Was würden Sie stattdessen anbieten und warum funktioniert klassisches Feedback so selten?
Also klassisches Feedback funktioniert überhaupt nie. Aber das hat weniger mit der Tatsache zu tun, dass es hier Rückkopplung im physikalischen Sinne geht, sondern es ist wesentlich dem Machtaspekt im Unternehmen zu danken. Macht verzerrt ja die Kommunikation per se und Macht ist der kommunikative Sündenfall. Wie soll ich unter Machtbedingungen dort etwas Substanzielles, Ehrliches oder einigermaßen Ehrliches sagen, insbesondere dann, wenn ich es noch nicht mal sage, sondern zur Antwort aufgefordert werde, denn alle Antworten lügen. Das ist aber erstmal erkenntnistheoretisch. Für mich ist zunächst einmal eher ein viel, viel abstrakterer Aspekt wichtig, nämlich dass Feedback im Regelfall personenzentrisch, wenn Sie wollen, individualpsychologisch gedacht wird. Das heißt, man nimmt sich selbst aus dem Beziehungsgeflecht, aus der Relation, aus der Wechselwirksam hinaus und man tut so, als könnte man den Mitarbeiter beobachten, ohne sich selbst als Beobachter mitzubeobachten. Und das reduziert die Komplexität in einer Weise, die ich lächerlich finde. Und aus dem Grunde würde ich immer erst beispielsweise, wenn wir so etwas machen, dann würde ich versuchen, in bestimmten Workshops von diesen individual-personenzentrischen Aspekt in die Relation zu gehen, also was zwischen den Menschen stattfindet und nicht was innerhalb eines Menschen stattfindet.
Okay, das lasse ich nochmal wirken und werde es nochmal anhören und reflektieren. Ich glaube, das braucht für mich noch Vertiefung. Also, oder wenn ich ein konkretes Verhalten als nicht zielführend, ich nehme mal ein ganz triviales Beispiel, um es einfach zu halten. Wenn jemand unpünktlich kommt, dann kann ich ja das Verhalten bewusst kritisieren, oder? Jetzt muss ich ja nicht Kybernetik zweiter Ordnung ins Spiel bringen, wie ich auf mich schaue, welche Auswirkungen habe. Das heißt, da habe ich doch im Sinne von einem Führungsauftrag klar die Aufrufe, bitte komm pünktlich, damit die Linie starten kann. Oder habe ich da was zu?
Nö. Also ich meine, auf der trivialen Ebene kann man das schon so machen, wobei man sich natürlich schon fragen könnte, ich kenne so einen Fall auch sehr gut, wieso ist der pünktlich, unpünktlich, und die Gründe sich mal anzuschauen. Es könnte ja durchaus gewisse Elastizitäten geben, könnte es geben, die begründungsfähig wären. Also da musste man schon mal genau hingucken. Nein, es geht mir ja in allererster Linie nicht um beispielsweise diese quantitativen Aspekte, die für mich eher zu vernachlässigen sind, sondern es geht mir im Wesentlichen darum, dass, ich nehme mal ein anderes Beispiel, ein Michael Ballack war vielleicht als Einzelspieler gar nicht so toll. Aber er hat alle um sich herum 15-20% besser gemacht. Und als Michael Ballack dann nicht mehr da war, obwohl er selbst als Individuum gar nicht so hervorstach, hat auch Bayern München damals die Meisterschaft nicht gewonnen. Heißt für mich, ich schaue mir nicht das Individuum an, sondern ich schaue mir die Wirkung eines Menschen innerhalb eines bestimmten Kontextes an. Und das ist vorrangig qualitativer Natur und nicht quantitativer Natur.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Habe ich letztens auch einen schönen Beitrag zu gelesen. Ich kannte den Begriff vorher nicht, von den sogenannten Glue Guys. Und da hat man das aus dem Amerikanischen gehabt, dass bei Basketballspielern genau jemand ist auf dem Spiel und die Leistung aller wird besser. Dafür, dass er auf dem Spielfeld ist, nimmt man den raus, werden die Einzelleistungen schlechter, weil das Team nicht so harmonisiert. Dann sind wir vielleicht doch wieder bei der Metapher der Band. Ich glaube, da kann das quasi ähnliche Strahlkraft haben.
Ja.
Veränderungsprozesse scheitern häufig nicht an der Strategie, sondern an der inneren Einstellung der Beteiligten. Was ist Ihrer Erfahrung nach der häufigste Denkfehler, den Unternehmen bei Change-Projekten machen?
Ich glaube, der wichtigste Aspekt, den haben wir jetzt schon mehrfach umkreist. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, dass man im Regelfall versucht, an den Leuten rumzudrehen. Und sich nicht die institutionelle Verfasstheit des Unternehmens anguckt. Sich also nicht, wie ich das schon eben mal sagte, mit der positiven Kraft des negativen Denkens mal jene Institutionen anschaut, die das Gewünschte verhindern. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben in den Unternehmen unendlich viele Kundenablenkungsinstitutionen. Also Institutionen, die der internen Kontrolle zu danken sind und die alles Märkte bilden, die sehr, sehr viel Energie binden, aber uns draußen beim Kunden keinen Meter weiterbringen. Und die anzuschauen, kritisch anzuschauen und auch wegzunehmen, scheint mir ein Punkt zu sein, der, wenn ich das so sagen kann, wenn ich insbesondere in mittelständischen Unternehmen überhaupt erfolgreich bin, dann vorrangig mit dieser Perspektive. Also Dinge wegzunehmen, die das Gewünschte gewissermaßen entmutigen, lähmen oder vielleicht sogar dementieren. Das wäre sicherlich eines der wichtigsten oder vielleicht der wichtigste Aspekt, den ich dort nennen könnte. Und vielleicht können wir es auch darauf konzentrieren. Es gibt aber vielleicht noch einen Aspekt, den ich sagen könnte. Ich glaube, dass wir uns zu sehr beispielsweise auf Fragen, auf Umfragen verlassen und weniger mal schauen, ob wir nicht beispielsweise auch mehr über Experimente erfahren und dort also einfach mehr, weniger Plan, weniger Umfragen, sondern mehr experimentelle Wagen, um zu schauen, kann man es anders, besser, produktiver oder wie auch immer zukunftsfähiger machen.
Ja, ich fand Ihren Punkt, diesen Mehrwert für den Kunden und das Kundenablenkungsinstrumente, das Wort haben wir gleich aufgeschrieben, das fand ich so großartig. Sie haben ja auch für Radikal Führen auch ein hervorragendes Buch, ich höre gerade das Hörbuch auf Spotify, dazu sind Sie auch wieder vom Berater in die Führung gewechselt. Und ich habe das quasi auch gerade gemacht für ein halbes Jahr COO Interim in einem Startup und habe wieder sehr profitiert davon, dass man alles, was man irgendwie an Zeit und Ressourcen investiert, immer auf den Kundennutzen oder auf den Produktnutzen für den Kunden investieren muss. Was waren so Ihre Erfahrungen, als Sie jetzt nochmal gewechselt haben vom Beratenden zum Ausführenden?
Dass auf der Hierarchiestufe, wo ich eingestiegen bin, ich im Grunde gar keine Erfahrung machte. Sondern also wie das wirkliche Leben funktionierte, das habe ich da nicht erfahren. Man war permanent im Flugzeug und in holzgetäfelten Konferenzsälen. Und in dem Augenblick, auch das ist ein systemischer Aspekt natürlich, in dem Augenblick, wo ich auftauchte, sich die gesamte Umwelt veränderte, sich auf mich einstellte. Und was ich dann beobachtete, war im Wesentlichen die Reaktion der Beobachteten auf mein Auftauchen. Und das hatte mit der Welt, die ich eigentlich beobachten wollte, relativ wenig zu tun. Sodass also ich dann nach, da war noch ein anderer Aspekt im Spiel, aber dann nach 3,5 Jahren dachte, also allzu viel kannst du auf diese Art und Weise nicht erfahren. Warum? Weil du im Grunde nichts anderes erlebst als die Resonanz der Welt auf deine Erscheinung. Und das war mir in dem Zusammenhang dann nicht gewichtig genug.
Kann ich. Ich kenne das noch, Stellen falscher Bilder hieß das bei der Bundeswehr. Ein General hat sich zur Dienstaufsicht angekündigt und dann wurden Potemkin-Schiedorfer aufgestellt und es wurde eine Truppenwelt kreiert, die nichts mit der Realität zu tun hatte. Deswegen finde ich so unangekündigte Dienstaufsicht immer deutlich zielführender. Genau, also spannend. Wir sind jetzt ein bisschen drüber geflogen, relativ schnell. Wenn Sie dem Hörer des oder der Hörerin des Paperwings Podcast nur einen einzigen Gedanken aus Ihrem wieder aufgelegten Buch mitgeben wollen würden, welcher wäre das?
Ich glaube nicht, dass ich einen einzigen Gedanken rausfiltern könnte, aber ich glaube, ich kann den eigentlich nur noch mal vertiefen, oder vielleicht auf der lebensphilosophischen Ebene, und vielleicht auch auf der institutionellen Ebene. Auf der lebensphilosophischen Ebene, ja, wir Menschen sind verletzlich und es gibt Selbstverantwortung. Das heißt, es passieren Dinge, die haben wir nicht im Griff, aber wie wir darauf reagieren, das ist unsere Verantwortung. Und wenn nur ein einziger Mensch unter Ceteris Paribus-Bedingungen anders handeln kann als andere, reicht das für Freiheit und Selbstverantwortung völlig aus. Das wäre auf der individualpsychologischen Ebene oder, wenn Sie wollen, lebensphilosophischen Ebene. Der andere Aspekt, der institutionelle, da würde ich jetzt mich wiederholen, deshalb mache ich es kurz. Ich glaube, man ist sehr gut beraten, wenn man sich von Institutionen trennt, die sehr eindeutig und sehr, sehr sichtbar die Selbstverantwortung der Menschen beschneidet oder sogar dementiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann Menschen auch wieder sozusagen aufblühen. Und ich bin nicht bereit, ein Menschenbild zu unterstützen, das grundsätzlich in dieser Hinsicht pessimistisch ist.
Schön. Gleich auch mit einem Appell. Herr Dr. Sprenger, jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an Sie. Über welche berufliche Leistung sind Sie besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Schwer zu sagen. Als ich damals meine Doktorarbeit abgab, war ich von den Mittelbauern und von einem der Gutachter magna cum laude und so insofern als magna cum laude zensiert worden und hatte dann noch mal das Rigorosum vor mir. Und darauf habe ich mich sehr, sehr gut vorbereitet. Es ging um historisch-philosophisches Thema. Und dass ich es geschafft habe, diese 5 Leute, also 2 Professoren, ein Mittelbauer und 2 studentische Beurteiler, so zu überzeugen, dass sie mir dann das Summa Cum Laude gegeben haben, das halte ich nach wie vor für eine kleine Großtat, auf die ich heute noch ein bisschen stolz bin.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchten Sie gerne haben, die Sie noch nicht haben?
Ich glaube, ich wäre gerne etwas geschickter im Smalltalk. Ich habe mal etwas von Carlo Schmidt gelesen. Carlo Schmidt, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitverfasser des Grundgesetzes, der in der Lage war, einen ganzen Tisch mit 12 Personen auf wunderbare Weise zu unterhalten, ohne dass er platt wurde, invasiv wurde oder die Situation dominierte. Also ein schönes Gespräch zu führen, ohne dabei zu pädagogisieren, ohne den Leuten zu belehren und trotzdem unterhaltsam zu sein, das ist eine Fähigkeit, die hätte ich gerne. Habe ich aber leider nicht.
Welche 3 Bücher haben Sie am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Sprechen wir von 30 Büchern oder von 3?
Sie haben die zeitliche Beschränkung reingegeben, deswegen müssen wir über 3 sprechen.
Ja, das ist ganz, 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 ganz schwer. Wenn ich glaube, was mein Menschenbild sehr stark geprägt hat, war so ein Historienschinken aus meiner Kindheit, noch in Sütterling geschrieben. Das nenne ich jetzt nicht, weil es ein bisschen zu peinlich ist. Aber von den Büchern, die mich sehr beeindruckt haben, war sicherlich Robert Nozicks Anarchie, Staat, Utopia eines der prägendsten Bücher überhaupt. Robert Nozick war so ein amerikanischer Gentleman-Philosoph, der in diesem Buch nachweist, Anarchie statt Utopia, vor knapp genau 52 Jahren erschienen, was die zentrale Aufgabe des Staates ist, und er begründet das vollumfänglich und für mich sehr nachvollziehbar philosophisch, und ist bis heute eigentlich eines meiner Herzenswerke überhaupt. Ein anderes Buch, das damals meine Weltsicht erschüttert hat, war mit einem einzigen Gedanken, ist von Aaron Bodenheimer, ein jüdischer Psychotherapeut, der lange in Zürich gelebt hat. Der hat mal ein Büchlein geschrieben, das heißt Warum? Über die Obszönität des Fragens. Dieses Buch ist etwas, was mich damals umgehauen hat, weil es mein gesamtes Weltbild gedreht hat und insbesondere auch viele Aspekte dessen, was ich zum Thema Zusammenarbeit für richtig halte, doch sehr stark geprägt hat. Dann fällt mir jetzt ein, Ernst Jünger, Der Waldgang, in seiner anarchischen Wucht nach wie vor immer wieder aufstörend, auch etwas, so ein kleines Büchlein, dass ich immer mal wieder lese, das reichen 2-3 Seiten. Das wären so drei, die ich nennen könnte.
Dankeschön. Welche Glaubenssätze haben Sie in Ihrem Leben behindert und welche haben Sie zum Erfolg geführt?
Also nichts hat mich direkt zum Erfolg geführt. Insofern bin ich extrem skeptisch gegen jede Form von Kausalitätsunterstellung. Ich glaube, was mich geprägt hat, war die Botschaft meines Vaters: Du hast nicht alles in der Hand, und ob es funktioniert oder nicht, ob die Ergebnisse positiv sind oder negativ, hast du nicht immer vollständig im Griff. Aber mach dir niemals den Vorwurf, dich nicht gut vorbereitet zu haben. Das, glaube ich, hat sicherlich mein Leben geprägt und hat mindestens zum Erfolg beigetragen.
Was ist das Lieblingsfoto aus Ihrer Kindheit?
Das Lieblingsfoto mit meiner Kindheit ist, wo ich mit einer Freundin aus dem Kindergarten, Heidi Vierneisel, hoffentlich lebt sie noch, auf einem Balken gemeinsam balanciere. Ich war immer total verliebt in sie, aber sie nicht in mich, und wir haben uns später nie mehr getroffen.
Was ist der Ausgangsort Ihrer Lebensreise?
Rein physisch ist es natürlich meine Heimatstadt Essen. Und diese Heimatstadt Essen, die ja sehr grau ist, so ein Pepita-Schick hat, wo wirklich nichts Besonderes ist. So diese Butter-bei-die-Fische-Mentalität, ich glaube schon, dass sie mich sehr stark geprägt hat und mich nach wie vor immer noch prägt. Mentalitätsgeschichtlich und philosophisch gesehen war meine geistige Geburt im Südwesten der USA. Als ich 16, 17 war, habe ich etwa 10-mal, 12-mal, 13-mal, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, einen Film gesehen, den man heute gar nicht mehr sehen kann, so langweilig ist er, aber damals eine ganze Generation extrem geprägt hat, und das war Easy Rider mit Peter Fonda. Und als ich damals beruflich in den Südwesten der USA ging, und ich bin nun wirklich kein Mensch, der an Reinkarnation glaubt, der war ich dermaßen irritiert, dass ich dachte, hier war ich schon mal. Und dann wurde mir erzählt, dass dieser Film Easy Rider genau dort im Südwesten der USA geschossen worden war, worauf ich mir dann, klingt jetzt ein bisschen großspurig, aber das ist eine Lehmhütte. Ich habe mir dann ein Haus gekauft und lebe also seit 1992 große Teile des Jahres in Santa Fe, New Mexico, und dort werde ich auch sterben.
Das beantwortet vielleicht auch die nächste Frage. Wo finden Sie Ruhe und Gelassenheit?
Genau dort, wie Sie richtig vermuten. Gelassenheit weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor immer noch zornig. Ich will auf den Zorn auch eigentlich nicht verzichten. Ich habe 4 Kinder, und ich glaube, der Einsatz gerade in diesen Zeiten für die Zukunft dieser Kinder ist das Schweiß der edlen Wert. Aber wo ich mich tatsächlich sehr zu Hause fühle, wo ich auch alle meine Bücher schreibe, das ist auf einem Hügel in, im Südwesten, in Santa Fe, New Mexico. Und da geht's mir gut. Insofern, als ich dort den Eindruck habe, dass ich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens näher bin als in europäischen Großstädten.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat Ihr Lieblingsmensch?
Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich nur einen Lieblingsmensch habe. Also ich liebe alle meine Kinder auf sehr ihre besondere Art und Weise. Das kann ich sagen. Ich kann gar nicht sagen, was daran besonders wäre. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Mensch, der nicht mit mir Werte wie Freiheit und Selbstverantwortung hochhält, dass der sicherlich nicht zu den Menschen gehört, die in die Nähe von Lieblingsmenschen kämen. Ich habe allerdings, das gebe ich gerne zu und will auch gern persönlich werden, habe auch da einen kleinen Spleen. Also ich kann schlecht mit Menschen klarkommen, das ist einfach meine Erfahrung, die nicht so wie ich die Filme von Paolo Sorrentino lieben. Und insbesondere La Grande Bellezza, den ich für den schönsten Film halte, den ich je habe sehen dürfen. Und ja, da kann ich sagen, wer da sagt, was ist das für ein Film, dann sage ich, okay, aber ich glaube, ich werde meine Lebenszeit lieber mit anderen Menschen verbringen.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die Ihre berufliche Entwicklung bestimmten?
Ich glaube, da waren wir schon. Jedenfalls sehr nah dran. Ich glaube, dass die wichtigste Erfahrung war, das, was ich zum Thema Motivierung respektive Motivation ich bei der 3M erlebte und dann später im Unternehmen, das hat mich sehr geprägt. Natürlich war das nur ein Beispiel für ein viel, viel größeres Thema, nämlich letztlich um das Thema Freiheit und Selbstverantwortung. Das heißt, gehe ich mit aufrechtem Gang durch die Welt, lebe ich ein tatsächlich selbstbestimmtes Leben, auch wenn ich weiß, dass Freiheit immer die Wahl der Abhängigkeit ist. Das ist mir natürlich klar, aber wenigstens diese Wahl habe ich. Und ich glaube, dass das eigentlich der zentrale Aspekt ist. Und diesen Aspekt, diesen einen Aspekt würde ich nicht gerne durch zwei weitere schmälern.
Welche Menschen inspirieren Sie?
Ich war gerne, ich gebe gerne zu, dass ich sentimental berührt war durch vorgestern Nacht, als Barbara Streisand für Robert Redford einen Song sang auf der Oscarverleihung. Und Robert Redford war sicher in vieler, vieler Hinsicht ein Mensch, der mich sehr, sehr inspiriert hat. In mancher Hinsicht natürlich. Man kann ihn als intellektuellen Cowboy bezeichnen und insofern stand er mir irgendwie auch in meiner Lebensführung etwas nahe. Aber natürlich gab es insbesondere Lehrer, die mich sehr berührt haben. Vielleicht erzähle ich lieber eine Anekdote, anstatt von Lehrern zu zählen. Es war, man muss sich das vorstellen, also wir schreiben das Jahr 67, 68. Und wenn es klingelte in der Schule, kamen die Lehrer so 5 Minuten später angeschlurft, legten die Aktentasche auf den Tisch und man war sehr, sehr locker und sehr entspannt. Bis auf einen, Dr. Reinhard Fingel. Dr. Reinhard Fingel stand im Anzug vor der Klasse. Wenn es klingelte, ging er durch die Tür, schloss die Tür und begann den Unterricht. Das hat mich tief beeindruckt und beeindruckt mich heute noch. Und ich bin ihm für diese unausgesprochene Lektion extrem dankbar.
Die Lektion, das müsste ich verstehen. Was war die Lektion?
Pünktlich sein, seine Aufgabe ernst nehmen, auch mit seiner Kleidung die Situation ehren und damit auch die Schüler ehren. Und sich nicht dem Zeitgeist anpassen.
Stark. Vielleicht ist das auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Vielleicht auch nicht. Wenn Sie mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könnten, mit wem würden Sie es gerne tun und warum?
Ganz klar, Jackson Browne. Jackson Browne ist die Tonspur meines Lebens. Ich verdanke ihm unendlich viel. Die größten emotionalen Momente außer der Geburt meiner Kinder habe ich mit Jackson Browne über seine Musik, auch über seine Texte. Und ich wäre unendlich gerne Gitarrist seiner Band geworden, aber er hat großes Glück gehabt, dass ich es nicht wurde.
Wenn Sie Ihr jugendliches Ich treffen würden, was würden Sie ihm raten?
Keine Ratschläge anzunehmen.
Was möchten Sie am Ende Ihres Lebens von Ihnen sagen können, erreicht zu haben?
Die Idee des Erreichthaben ist mir eigentlich fremd. Ich denke, wenn es mir gelungen ist, sozusagen in biblischer Perspektive das Talent, das mir durch das Schicksal, durch Gott, durch meine Eltern oder Umstände in die Wege gelegt worden ist, wenn ich das habe nutzen können und dazu beigetragen habe, dass meine Kinder ein selbstbestimmtes Leben führen können, dann war es sozusagen gut genug. Und gut genug reicht mir vollständig.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Haben Sie ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Nein, das wäre mir zu dekomplex. Ein Lebensmotto habe ich nicht. Ich glaube, dass wir durch so ein Motto uns zu sehr auch einengen. Also jede Investition in dein Image oder in einen solchen Begriff oder so einen Slogan ist ja eine Investition in dein Gefängnis. Und ich möchte eigentlich ganz gerne ohne dieses Motto-Gefängnis leben.
So, also, ich fasse zusammen, wir leben ohne ein Motto, ohne ein Gefängnis. Das ist für mich das Mantra, der Abschlusssatz, den ich mitnehme. Sehr geehrter Herr Dr. Sprenger, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie mir die Freude und Ehre Ihres Besuches geschenkt haben und auch den Zuhörern. Vielen Dank, dass Sie Gast im Paperwings-Podcast waren.
Ich danke Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.